Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Schiffsunglück vor der italienischen Insel Giglio werden noch immer 16 Menschen vermisst, unter ihnen sollen 12 Deutsche sein. Die Rettungsaktion musste am Mittag für mehrere Stunden unterbrochen werden, weil das Schiff tiefer zu sinken droht. Die Reederei erhebt schwere Vorwürfe gegen den Kapitän. Er sei vom vorgegebenen Kurs abgewichen.
Der Tag heute begann mit einer schlechten Nachricht. Nachdem die Rettungstaucher das ganze Deck B abgesucht hatten, konnten sie einen vermisst nur noch tot bergen. Nachdem sich die Wetterlage verschlechtert hatte und die See rauer geworden war, gab es die zweite schlechte Nachricht. Wegen der rauen See bewegt sich das Schiff, und zwar um 9 cm vertikal und um 1,5 cm horizontal. Deswegen mussten gegen Mittag die Rettungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden und für mehrere Stunden verließen Taucher und Feuerwehrleute das Schiff und gingen an Land. Die Retter wollen aber nicht aufgeben, solange sich noch Vermisste im Rumpf des Schiffes befinden. Auch Deutsche sind noch darunter. Zusätzlich wurde eine Spezialeinheit von Höhlenforschern zusammengezogen. Sie sollen die Taucher in den engen Gängen des Schiffes unterstützen. Wir operieren normalerweise in Grotten. Wir sind Teil des Zivilschutzes und wir sind hier, um zu helfen. Erste Fotos von den Rettungstauchgängen zeigen die Flure der gekenterten Costa Concordia und zeugen vom Durcheinander nach der Havarie. Schwere Vorwürfe gegen den Kapitän der Unglücksfahrt Francesco Schettino richtete heute die Staatsanwaltschaft. Die Skrupellosigkeit des Kommandanten bei diesem Unglück ist nicht zu entschuldigen. Die Reederei Costa nannte heute ebenfalls den Kapitän als Hauptverantwortlichen für die Havarie. Kommandant Schettino hat eigenmächtig die Initiative ergriffen, die ausdrücklich gegen unsere auch geschriebene Verhaltensregeln verstößt und die ein Kommandant unbedingt einhalten muss. Noch ist die endgültige Ursache des Unglücks nicht ganz klar, da gibt es schon ein weiteres Problem. Erste Öllachen auf dem Meer machen deutlich, 2380 Tonnen Dieselöl in den Tanks bedrohen die Umwelt.
Über den genauen Kurs des Schiffes herrscht nach wie vor Ungewissheit. Die Daten der Satellitennavigation sind lückenhaft. Derzeit wird noch die Blackbox ausgewertet, die alle Kommandos auf der Brücke aufgezeichnet hat. Die Route östlich von der Insel Giglio wurde offenbar schon öfter von Kreuzfahrtschiffen befahren.
Das Ende einer Kreuzfahrt. Hier vor der Ostküste Giglios senkt sich die Costa Concordia ins Meer. Von Civitavecchia aus sollte das Luxusschiff die kleine Insel Giglio westlich passieren. Diese Route hat die Reederei Costa nach eigener Aussage schriftlich festgelegt. Der Kapitän habe jedoch aus eigenem Willen gegen diese Regel verstoßen. Er will die Costa Concordia östlich an der Insel vorbeisteuern. Archivaufnahmen zeigen, die Costa Concordia hat schon früher die italienische Insel auf diesem Weg passiert. Laut Augenzeugen grüßen Kreuzfahrtschiffe die Inselbewohner häufig. Diesmal jedoch ist das Manöver schiefgegangen. Das Schiff fährt auf ein Felsenriff, kurz vor dem Hafen von Giglio. Wenig später wendet der Kapitän. Er versucht noch, den Hafen zu erreichen. Doch es ist zu spät. Die Costa Concordia kentert. Die Küstenwache warnt, die andauernden Bergungsarbeiten sind hochgefährlich. Am gefährlichsten ist es für die Taucher an Bord. Das Schiff liegt auf 27 Meter Wassertiefe an einer Felsstufe. Nicht weit davon geht es 70 Meter in die Tiefe. Sollte das Schiff ins Rutschen geraten, ist die Gefahr groß, dass es absinkt. Das wäre das Ende für die Rettungsarbeiten. Und so sähe das schlimmste Szenario aus. Zum Beispiel durch ein Unwetter gerät die Costa Concordia wieder in Bewegung und rutscht den Abhang der Vulkaninsel hinab. Hier an dieser Stelle hätte die Costa Concordia niemals sein dürfen.
Zu der Rettungsaktion an der Unglücksstelle jetzt Mira Bartelmann live von der Insel Giglio.
Das Wetter hat sich etwas gebessert und der Wind gelegt, sodass die Helfer hinter mir weiterhin willens sind, auch am vierten Tag nach der Havarie ihre Suchaktion fortzusetzen. Die Reederei hat unterdessen ein Schreiben bekommen, und zwar vom zuständigen Küstenamt, ein Mahnschreiben. Sie sollen sich darum kümmern, das Wrack möglichst bald zu bergen. Natürlich unter Berücksichtigung der noch laufenden Rettungsaktionen. Die Schiffseigner haben darauf reagiert und bereits ein Spezialunternehmen aus Rotterdam hierher kommen lassen, die sich dieser Aufgabe widmen werden. Und auch wenn hier alle beteuern, die Hoffnung nicht aufzugeben, noch Überlebende zu finden, die Chancen dazu schwinden hier von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde. Und damit zurück nach Hamburg.
12 deutsche Passagiere haben sich nach dem Unglück noch nicht wieder gemeldet. Möglicherweise sind sie im Schiff eingeschlossen. Am Nachmittag äußerte sich zum ersten Mal die deutsche Tochtergesellschaft der Reederei Costa. Auch sie erhob schwere Vorwürfe gegen den Kapitän. Zugleich nahm sie die Besatzung gegen Kritik in Schutz. Passagiere hatten die Rettungsmaßnahmen an Bord als chaotisch beschrieben.
Sie konnten sich vom Kreuzfahrtschiff retten und sind wieder zurück in ihrer Heimat Lüneburg. Renate und Helmut Krause. Fassungslos berichten sie von chaotischen Zuständen an Deck.
Dass wir die Sachen, unsere wichtigsten Sachen zusammensuchen sollen und uns da unten an das Rettungsboot begeben sollen, hat kein Mensch gesagt.
Da waren zwar Leute dabei, aber das waren, was weiß ich, Fensterputzer oder irgendwas, die haben technisch überhaupt nicht. Die wussten nicht, wie man die Boote runter losmachen kann oder was. Das müsste doch schnell gehen, als wenn ich einen Laptop anmache, Mensch. So schnell muss das gehen mit dem Boot. Heutzutage mit der Technik, ne? Wir sind doch nicht mehr bei der Titanic.
Schwere Vorwürfe der Passagiere. Von Fehlinformationen ist die Rede und von langer Warterei. Erste Amateurvideos scheinen das zu bestätigen. 566 Passagiere aus Deutschland waren an Bord der Costa Concordia. Die meisten sind schon wieder in Deutschland. Mehrere Deutsche werden aber noch vermisst. Der Chef der deutschen Niederlassung von Costa betont, die Suche nach den Vermissten habe jetzt Vorrang.
Wir sind kontinuierlich mit den Familien in Kontakt. Gleichzeitig arbeiten wir sehr eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen, die uns hier auch eine sehr große Unterstützung und auch den Familienangehörigen eine sehr große Unterstützung sind.
Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. Auch die deutsche Botschaft in Rom arbeitet ununterbrochen, um die Schicksale der noch vermissten Deutschen aufzuklären.
Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem ein Interview zu den Sicherheitsproblemen auf Kreuzfahrtschiffen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit des Euro-Rettungsschirms EFSF herabgestuft. Durch den Verlust der Bestnote, dem dreifachen A, könnte es für den EFSF teurer werden, Kapital aufzunehmen. Die Herabstufung des Rettungsschirms war erwartet worden, nachdem Standard & Poor's unter anderem Frankreich die Spitzenbewertung entzogen hatte. Zur Herabstufung des Rettungsschirms durch Standard & Poor's. Jetzt live aus Straßburg, Rolf-Dieter Krause.
Eine gute Nachricht ist das nicht, aber auch kein Tiefschlag. Keine Frage, der Rettungsschirm muss sich das Geld zur Unterstützung notleidender Länder leihen. Und es gibt große Investoren, die verlangen dafür die Bestnoten von allen Ratingagenturen. Eine davon fehlt nun aber. Für die laufenden Programme zur Unterstützung von Irland und Portugal und demnächst auch von Griechenland hat der Rettungsschirm genügend Geld. Und im Sommer soll er ja schon abgelöst werden vom europäischen Stabilitätsmechanismus, der dank des eingezahlten Kapitals ohnehin sehr viel robuster ist. Aber die Nachricht von heute zeigt, trotz der zuletzt ermutigenden Nachrichten, vor allem aus Italien und Spanien, die Euro-Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Zurück nach Hamburg.
Der Appell zu innerparteilicher Geschlossenheit hat heute den politischen Jahresauftakt der Linken bestimmt. Die Spitzen von Partei und Fraktion nutzten die Veranstaltung in Berlin, um ein Ende der seit Monaten schwelenden Führungsdiskussion zu fordern. Parteichef Ernst sprach von einer Bewährungsprobe. Punkten wolle die Linke 2012 mit mehr Bürgernähe als Partei der Kümmerer und mit der Europapolitik.
Blumen zum Geburtstag für Gregor Gysi. 64 wird der Fraktionsvorsitzende der Linken. Beim Jahresauftakt seiner Partei hat er eigentlich nur einen Wunsch. Ende der Personaldebatte, damit es für die Linke in Umfragen wieder nach oben geht.
Wir schaffen das überhaupt nur dann, wenn wir endlich mit unserer Selbstbeschäftigung aufhören und wieder Realpolitik machen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger.
Und schaffen will das die Partei auch mit einem radikaleren Kurs. Sie stellt die Systemfrage und rückt damit weiter nach links.
Der Kapitalismus, liebe Genossinnen und Genossen, hat nie seinen Frieden mit den Menschen gemacht. Und deshalb dürfen auch wir nie unseren Frieden mit diesem Kapitalismus machen.
Auch sonst versucht der radikale Flügel der Partei, eine Öffnung der Linken mehr in die Mitte zu verhindern. So blockierte er mit seiner Mehrheit im Bundesvorstand eine Urabstimmung über die neue Parteispitze. Denn da hätte möglicherweise der Reformer Dietmar Bartsch die Nase vorn gehabt. Kritik aus den ostdeutschen Landesverbänden.
Wir haben gerade im Erfurter Programm beschlossen, dass wir für eine Ausweitung der direkten Demokratie sind. Und das kann vor der eigenen Partei keinen Halt machen.
Statt Urabstimmung sollen sich die Kandidaten für den Parteivorsitz nun auf Regionalkonferenzen vorstellen. Die spannende Frage, wird Oskar Lafontaine unter den Bewerbern sein, von dem man heute beim Jahresauftakt zwar etwas lesen konnte, aber nichts zu hören bekam. Gregor Gysis Geburtstagswunsch wird sich nicht erfüllen. Die Personaldebatte in der Linken um die neue Führungsspitze wird weitergehen. Zwei Kandidaten gibt es bisher, Gesine Lötsch und Dietmar Bartsch. Aber solange sich Oskar Lafontaine nicht entschieden hat, ob er auch für den Parteivorsitz antritt, solange wird die Partei nicht zur Ruhe kommen.
Die Bundesregierung unternimmt einen Vorstoß, die Rechte von Patienten zu stärken gegenüber Ärzten, Kliniken und Kassen. Gesundheits- und Justizministerium präsentierten heute einen Gesetzentwurf, der erstmals alle Vorschriften bündelt. Mehr Aufklärung und mehr Transparenz sind das Ziel. Vor allem aber soll es Betroffenen leichter gemacht werden, nach Behandlungsfehlern ihr Recht zu bekommen. Der Opposition greift der Entwurf zu kurz. Sie spricht von Trostpflaster und Mogelpackung.
Ein Eingriff am Herzen. Er birgt Risiken und die Folge können ärztliche Kunstfehler sein. Bisher muss der Patient beweisen, wenn der Arzt pfuscht. Doch das soll sich ändern. Der Gesundheitsminister will die Rechte der Patienten stärken, per Gesetz.
Unser Leitbild ist der mündige Patient, den stellen wir in den Mittelpunkt. Er soll aufgeklärt sein, er soll am besten auf Augenhöhe den Ärzten gegenüber auftreten können und seine Rechte und Ansprüche auch geltend machen.
Die Neuregelung der Patientenrechte im Einzelnen. Bei groben Behandlungsfehlern liegt die Beweislast beim Arzt. Patienten haben Recht auf Akteneinsicht und Rechtsschutz künftig per Gesetz. Und die Patienten müssen verbindlich von ihren Krankenkassen Hilfe bekommen, wenn sie Schadensersatz bei Ärzten einfordern, beispielsweise bei medizinischen Gutachten. Besser noch wäre aber ein Entschädigungsfonds für Patienten. Ärzte könnten dann nämlich leichter ihre Fehler zugeben, schlägt die Opposition vor.
Es kann ja durchaus mal ein Fehler passieren. Dann wird er nicht von der Versicherung daran gekettet, sich nicht zu äußern. Es wäre eine geringere Hürde auch gewesen, für die Patienten das Ganze zu verfolgen. Insgesamt hätten wir dann also eine leichtere Begleichung der Schäden gehabt. Eigentlich also eine bessere Situation sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte.
Der Gesetzentwurf wird im Mai im Kabinett beraten und soll in einem Jahr in Kraft treten.
Das Patientenrechtegesetz ist längst überfällig. Über den Entwurf ist lange gestritten worden. Patientenschutzverbände kritisieren, dass nur bereits bestehendes Recht umgesetzt werde. In 90% der Fälle müsse der Patient auch künftig den Ärztefehler selbst nachweisen.
BASF gibt den europäischen Markt für gentechnisch veränderte Pflanzen weitgehend auf. Der Chemiekonzern kündigte an, die Zentrale der zuständigen Unternehmenstochter von Rheinland-Pfalz in die USA zu verlagern. Außerdem solle die Entwicklung aller Produkte gestoppt werden, die ausschließlich für den europäischen Markt bestimmt sind. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der fehlenden Akzeptanz der sogenannten grünen Gentechnik. Insgesamt sollen in Europa 140 Stellen wegfallen.
Seit sie im Labor gezüchtet wurde, scheiden sich an ihr die Geister. Amflora, eine gentechnisch veränderte Stärkekartoffel der BASF. Erforscht wurde sie in der Nähe von Ludwigshafen, in der Zentrale der BASF-Tochter für grüne Gentechnik. Genau diese Zentrale wird nun in die USA verlegt. In weiten Teilen Europas fehle die Akzeptanz für diese Technologie, so die BASF.
Wir haben ja mit der Zulassung von Amflora vor 2 Jahren Hoffnung gehabt, dass sich das Klima auch der Akzeptanz in der Bevölkerung, in der Politik, auch bei den Bauern verbessern würde. Das ist nicht der Fall gewesen.
Immer wieder gab es in Deutschland Protestaktionen, etwa von Landwirten und Naturschützern gegen gentechnisch verändertes Saatgut. Die Risiken seien unabsehbar. Die Befürworter verweisen auf die Vorteile genveränderter Nutzpflanzen, etwa die Resistenz gegen Schädlinge. Die BASF setzt weiter auf die Pflanzenbiotechnologie, jetzt aber in den USA.
Ich verstehe das als Warnsignal an die deutsche Politik, wenn ein großes Unternehmen seine Biotechnologiesparte aus Deutschland verlegt.
Die Politik, so der Wirtschaftsminister, müsse hier standortfreundlicher werden. Am BASF-Standort Rheinland-Pfalz sieht das die rot-grüne Landesregierung anders.
Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die die BASF getroffen hat, weil sie erkannt hat, dass die europäischen Kunden offensichtlich keine gentechnisch veränderten Lebensmittel auf ihrem Teller haben möchten.
Die Forschung und der Anbau der umstrittenen Amflora-Kartoffel übrigens wird nun in Deutschland und Europa eingestellt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. Januar.
Ein Tiefausläufer lenkt von Nordosten dichte Wolken mit Regen und Schnee heran. Dem Westen und Südwesten Deutschlands beschert das Hochmorgen aber noch mal viel Sonnenschein. Und dort bleibt es heute Nacht, abgesehen von lokalen Nebelfeldern, meist klar. Von Vorpommern bis nach Sachsen fällt Regen oder Schneeregen, nach Süden hin nur Schnee. Der erreicht später auch den Osten Bayerns. Morgen im Westen und Südwesten viel Sonne, von der Ostsee bis zum östlichen Alpenrand auf dichte Wolken, etwas Regen und Richtung Süden Schnee. Im Erzgebirge schneit es teilweise auch kräftiger. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Südwesten aus unterschiedlichen Richtungen, sonst aus West bis Nordwest. In manchen Alpentälern heute Nacht wieder sehr strenger Frost, an der Küste 3 bis 4 Grad über Null. Im Südosten morgen noch leichter Frost, in Nordfriesland bis plus 6 Grad. Am Mittwoch auch Richtung Osten vorübergehend freundlicher, bevor von Nordwesten Wolken heranziehen, die zunächst Regen bringen. Donnerstag und Freitag dann überall nasskalt mit Regen, Schnee, Graupel und zum Teil auch Gewittern.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska darin. Costa Concordia, geht der Boom der Kreuzfahrtindustrie zu Lasten der Sicherheit und herabgestuft, was die Abwertung des Rettungsschirms EFSF für Deutschland bedeutet.